Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch in Zusammenarbeit mit Julia Simsch.
Ja, halli, hallo, da bin ich wieder, euer Christoph zu eurem Podcast Doc Talk, Stethoskop und Laufschuh. Ja, es hat ein bisschen gedauert und wenn die Anrufe und WhatsApps mehr werden und fragen, hey, was ist los mit dir, du bist so ruhig, dann merke ich, dass schon wieder die Zeit überschritten ist, in der ich eigentlich schon längst eine neue Folge des Podcastes veröffentlicht haben möchte. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Dr. Christoph Simsch. Ich bin niedergelassener Arzt und Sportmediziner hier in Hohenlohe in Satteldorf mit eigener Praxis. Schwerpunkt, wie gesagt, Sportmedizin. Ich bin Triathlet der ersten Stunde und ja, weiteres von meinem Leben, mein Werdegang könnt ihr in den ersten Folgen hören. Da empfehle ich euch sowieso, da einfach mal reinzuklicken. Und ja, heute ist Valentinstag, ein eher ungewöhnlicher Aufnahmetag. Normal nehme ich ja freitags auf. Valentinstag, der 14.02.2026. Draußen ist das Wetter, ich schaue gerade raus, katastrophal. Leichter Schneeregen, 1,5 Grad. Kann mich nicht so richtig tangieren. Warum, wieso? Das werde ich euch nachher auch erzählen. Und ja, das ist auch das Thema heute. Nachdem der letzte Podcast, von dem ich übrigens, nachdem ich ihn aufgenommen hatte, mir geht's ganz oft so, dass ich danach immer denke, hoffentlich hast du jetzt nicht überdreht und zu wissenschaftlich gesprochen. Und ich höre mir die Podcasts selbst überhaupt nicht nochmal ein zweites Mal an. Erstmal, weil man natürlich seine eigene Stimme selbst nicht unbedingt mag beim Zuhören. Und zum Zweiten, ja, es ist gesprochen, es ist veröffentlicht und ich weiß, wenn irgendwelche grobe Schnitzer drin sind, dann würdet ihr mir Bescheid geben und von daher lasse ich die mal so ins Land reingehen. Aber man denkt jedes Mal, oh je, hoffentlich war das wirklich alles in Ordnung gewesen, was man da so erzählt hat. Und der letzte Podcast über das Hitzetraining, da kam richtig viel positives Feedback, was mich ja dann doch irgendwo freut und ja einfach auch mich unterstützt, hier an der Geschichte auch weiterzumachen. Aber wie gesagt, letztes Mal sehr wissenschaftlich. Heute ist es eigentlich ein reiner Plauder-Podcast. Ich möchte nämlich heute so ein bisschen erzählen, on my way to Kona, habe ich es mal genannt, meine Saisonplanung 2026. Ich möchte euch auch da ein bisschen in meine Planung und meine Denkweise mit reingeben. Und zwar jetzt nicht nur egoman, um darzustellen, was ich da Tolles mache, sondern um euch da vielleicht auch mal den einen oder anderen Hinweis zu geben, wie ihr vielleicht euer Training, eure Denkweise, Ernährung und auch vielleicht Leistungsdiagnostik einfach überdenken könnt und optimieren könnt. Weil ich weiß, dass viele, die draußen jetzt zuhören und meinen Kanal abonniert haben, dieses Jahr zum ersten Mal eine Langdistanz angehen. Und ja, da heißt es gerade für euch, Ohren gespitzt, hört einfach mal rein. Ich denke, dass es da hier oder einen auch noch ein paar Tipps geben kann. Und ansonsten, wenn da noch Fragen offen bleiben, kontaktiert mich ruhig unter meiner E-Mail-Adresse, die ich da euch unten in den Shownotes nochmal gebe. Ich sage sie nochmal, das ist doc.christoph@gmx.de. Aber wie gesagt, in den Shownotes unten kommt die E-Mail nochmal rein und ich freue mich da immer über Feedback und auch über Fragen und versuche, die möglichst zeitnah zu antworten. Das lag auch jetzt daran, dass wir die E-Mail-Adresse geändert haben, weil die alte, zu der hatte ich persönlich keinen Zugang und da gab es doch immer Zeitverzögerungen. Habe jetzt ein paar alte E-Mails noch aus dem Dezember ausgekramt und beantwortet. Da bitte ich um Entschuldigung. Das wird aber mit der neuen E-Mail, die ja direkt auf mein Privatkonto geht, sicherlich ganz anders, weil da schaue ich mehrfach täglich drauf und ich werde mich wirklich bemühen, dort euch ganz schnell Antwort zu geben. Und ja, im zweiten Teil möchte ich dann nochmal, wie versprochen, meine persönliche Erfahrung, das ist jetzt nicht wissenschaftlich unterstützt, sondern rein anekdotisch, mit meiner Erfahrung mit dem Hitzetraining euch darstellen. Und ich hatte ja versprochen, ich probiere es mal aus. Und ja, war eigentlich ganz spannend und aufschlussreich, ob es jetzt schlussendlich was gebracht hat. Da habe ich jetzt keine Daten erhoben, aber ich werde euch auch davon berichten. Und ja, wie oft auch zu Beginn möchte ich so ein paar Dinge noch erzählen, die mir gerade so in der alltäglichen Arztpraxis über die, ich sag mal, Leber laufen oder in den Alltag reingehen. Ich muss sagen jetzt, ich bin niedergelassen seit 23 Jahren. Was sich diesen Winter abgespielt hat, das ist ohnesgleichen. Ich habe noch nie so eine extreme Erkältungs-, sagen wir mal, Grippewelle erlebt. Viele haben wirklich Influenza A gehabt. Das kommt auch sicherlich dadurch, dass eine extreme Impfmüdigkeit auf der einen Seite entstanden ist bei vielen, die auch der Corona-Pandemie der Impfung sehr kritisch gegenüberstanden, aber auch welche, die nach den jetzigen veröffentlichten Ergebnissen ich nenne es immer Impfgedöns von damals sehr impfkritisch geworden sind. Leider, weil ich persönlich bin ein ganz großer Fan des Impfens. Ich denke, das ist eine der großen Errungenschaften des letzten Jahrhunderts. Und zu sehen, dass in USA jetzt große Masernepidemien ausgebrochen sind, Masern hier bei uns wieder auf dem Vormarsch ist oder sind und auch andere Krankheiten, Reiseimpfungen werden relativ nachlässig behandelt und die Grippeimpfung, wir sehen es ja in Absatzzahlen in der Praxis, die gehen zwar nicht runter, die bleibt gleich, aber die Patientenzahl ist drastisch nach oben gegangen, sodass der prozentuelle Anteil der Geimpften doch deutlich nach unten gegangen ist. Und das hat die letzten Wochen einen ganz, ganz großen Impact in die Praxis gehabt. Das war teilweise so krass der Anlauf, dass wir trotz voller Besetzung in der Praxis, 5 Telefonleitungen etc., ihr müsst euch vorstellen, Montag früh wird der Server angeschaltet, der Rechner hochgefahren und da liegen halt ungefähr 120, 130 E-Mail-Anfragen übers Wochenende drin, mit Bestellungen, Krankmeldungen und, Sonderwünschen, Wünschen, Terminwünschen etc., die müssen bearbeitet werden. Dann geht morgens gleich Telefonsprechstunde los, wo natürlich viele Patienten versuchen, morgens ihre Laborwerte zu erfragen, bevor dann die volle Sprechstunde losgeht, die eigentlich Montagmorgen schon fast voll eingetragen ist. Und dann kommt natürlich die Akuterkrankung dazu. Und das war so krass, was wir uns diese Woche zum ersten Mal in Anführungsstrichen abgemeldet haben. Eigentlich dürfen wir das nach dem Kassengesetz gar nicht, denn wir sind als Kassenarzt verpflichtet, ja, so hart es klingt, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr erreichbar zu sein und wenn wir nicht erreichbar sind, für eine Vertretung zu sorgen. Das heißt, wir können also nicht sagen, ich mache jetzt einfach mal dicht den Laden und nehme keine Patienten an. Und wir haben dankenswerterweise drumherum ein großes MVZ hier gehabt, im Krankenhaus assoziiert, was zum Großteil auch vom Kreis und vom Landtag getragen wird. Und die haben uns dankenswerterweise unter die Arme gegriffen, sodass wir doch einige Akutpatienten dort abgeben konnten. Aber da könnt ihr mal vorstellen, was da abgegangen ist. Und insbesondere so sehr interessant zu sehen, dass ich, als ich angefangen habe, Medizin zu studieren, wurde gesagt, wie, du kannst doch nicht Medizin studieren, da gibt's doch die Ärzteschwemme. Und es war ja tatsächlich so, dass auf eine Facharztstelle bestimmt 100 Bewerbungen gekommen sind. Und weil dann so viele geburtenstarke Jahrgänge, so viele Ärzte plötzlich ausgebildet waren, die gar nicht beschäftigt werden konnten, hatte man damals so als Zwischenparklösung den AIP, den Arzt im Praktikum, geschaffen. Das war also ein vollständiger Arzt, wie heute ein Assistenzarzt auch. Nur, dass man halt statt dem vollen Assistenzarztgehalt dann 1.300 Euro ist gut, Mark pro Monat bekommen hat bei einer Arbeitszeit, die vertraglich bei 38,5 Stunden gelegen hat, aber de facto bei 50 Stunden bis 60 Stunden gelegen hat. Meine Maximumsstunde, meine Maximumswoche war in Frankfurt einmal 120 Stunden. Rechnet mal aus, wie viele Stunden eine Woche überhaupt hat. Ich glaube, ich war 3 Nächte zu Hause. Den Rest war ich komplett mit Reisetasche im Krankenhaus gewesen. Und abgerechnet wurden damals halt 38,5 Stunden. Man hatte nicht gewagt, auch nur eine halbe Überstunde abzurechnen, weil ja, es gab halt viele, die dann ansonsten nachgerückt wären. Und da hieß dann, Herr Simsch, Sie können doch keine Überstunde abrechnen, Sie wollen doch eine Vertragsverlängerung haben. Und die Arbeitsverträge wurden damals so gestaltet, dass die maximal ein halbes Jahr gegangen sind. Denn nach einem halben Jahr musste man sich ja erneut bewähren oder bewährt haben, um dann eine Vertragsverlängerung zu bekommen. Und ja, so wurden da Generationen von Ärzten wirklich durchgeknechtet. Und 120 Stunden, rechnet mal aus, wie viel das ist ja praktisch, was der normale Arbeitnehmer heutzutage in einem Monat eigentlich hat. bei vollem Lohnausgleich. Und es war eine harte Zeit, sag ich mal. Und ja, und das, und heutzutage sieht es halt ganz anders aus. Ja, die, ich finde kaum eine ärztliche Verstärkung. Glücklicherweise jetzt ab 1. April kommt eine nette Weiterbildungsassistentin, sodass wir dann wieder mehr Dampf aufnehmen können. Aber insgesamt ist der Markt komplett leergefegt. Und ich erinnere mich selbst noch daran, wie ja so Mitte der so 2007, 2008 müsste das gewesen sein, als ich dann noch mit der Ärzteschaft hier auf der Ärzte-Demo in Stuttgart gewesen bin, um für bessere Bedingungen zu demonstrieren. Und da war Ulla Schmidt vorne gewesen, die dann wortwörtlich, ich habe es mit meinen eigenen Ohren gehört, dann sagte, ja, weil dann die Frage kam, okay, wenn sie das so treiben, dann werden wir, da werden bestimmt einige Kollegen das Land verlassen und ins Ausland gehen. Und Ulla Schmidt, damals ja SPD, sagte, alles klar, welchem Arzt es hier in Deutschland nicht passt, der kann gern das Land verlassen. Und diese Worte sind nicht vergessen, es haben viele umgesetzt und das Ergebnis haben wir halt ja heute, das seht ihr ja insgesamt. Ja, das war ein großer Impact in der Praxis und was ein weiterer Impact gewesen ist, wir haben momentan extrem viele Krebspatienten, auch Krebse, die hochaggressiv sind. Wir haben einige Patienten Lungenkrebs verloren. Wir haben Patienten mit fortgeschrittenem Darmkrebs. Wir haben viele Frauen mit Brustkrebs. Prostatakrebs kommt extrem vor, häufig vor. Eine Leukämie kam vor. Also während früher, wenn ich die Arztbriefe so gelesen habe, hier und da mal ein Krebspatient vorkam, ist eigentlich jetzt mittlerweile jeder zweite Arztbrief irgendeine fortgeschrittene Krebserkrankung. Natürlich kommt man da ans Überlegen und jeder Verschwörungstheoretiker wird dann gleich sagen, oh je, das waren die Impfungen gewesen und ich möchte persönlich auch das nicht komplett ausschließen und in diesem Zusammenhang auf eine kürzlich veröffentlichte Studie hinweisen, die mittlerweile in PubMed, also in Medline, dass die offizielle medizinische Datenbank veröffentlicht wurde. In dieser Datenbank können nur Veröffentlichungen hinein, die in einem renommierten Journal veröffentlicht wurden. Um da reinzukommen, musste die Studie bestimmten Kriterien entsprechen. Ich habe ja selbst eine Studie reingebracht. Das war eine Arbeit von fast 2 Jahren, um das dann alle Voraussetzungen zu erfüllen. Und diese Studie aus Südkorea hat alle Gesundheitsdaten der Patienten oder der Menschen Südkoreas ausgewertet und hat diese in 2 Gruppen geteilt, in Corona-Geimpfte und Corona-Nicht-Geimpfte und hat die verglichen und hat als Resümee kam heraus, dass 5 Krebse, Darmkrebs, Brustkrebs, Prostatakrebs, Bauchspeicheldrüse und Lunge, dass diese 5 Krebsarten bis zu 80% in der Gruppe der Geimpften erhöht gewesen ist. Das heißt natürlich lange noch nicht, dass die Corona-Impfung schuld daran war, denn es war eine rein deskriptive Studie und die biologischen Eigenschaften, die Herkunft der beiden Gruppen lässt natürlich nicht vergleichen. Wir wissen ja, dass zum Beispiel die Gruppe der Geimpften einen anderen sozialen Status haben, einen anderen Bildungsgrad haben als die Ungeimpften, wobei ich da nicht sagen möchte, dass die Ungeimpften alle ungebildet sind, aber überproportional haben wir in den geimpften Gruppen halt wirklich Menschen, die einen höheren Schulabschluss haben, so in Korea auch. Und das hat zur Folge, dass allein da schon die Lebenserwartung und natürlich auch die Krebshäufigkeit deutlich erhöht ist. Sprich, wenn wir zum Beispiel in der einen Gruppe jetzt mehr Rauch hätten, ich kenne die genauen Subanalysen nicht, aber wenn wir jetzt in der Gruppe der Ungeimpften mehr Raucher hätten, dann ist es ja naheliegend, dass dort mehr Lungenkrebs und Pankreaskrebs oder Bauchspeicheldrüse etc. vorkommt. Aber interessant auf jeden Fall und spannend. Bleibt spannend zu beobachten. Auf jeden Fall ein großer Impact in unserer Praxis, diese Erkältungswelle und in Verbindung mit wirklich richtig schwer kranken Patienten. So, das war der kleine Exkurs aus der Praxis, aus dem Alltag des Dr. S sozusagen. Und ja, kommen wir zum Hauptteil. Jetzt geht's sportlich und ein bisschen unterhaltsamer, hoffe ich doch mal, und lustiger auf jeden Fall. On my way to Kona. Die neuen Hörer unter euch, sei kurz gesagt, ich habe letztes Jahr die Quali in Maryland mir für dieses Jahr Hawaii für die Weltmeisterschaften Ironman ergattert, sage ich mal, oder erzielen können. Der Ironman findet am 10.10. statt und ist dieses Jahr mein A-Rennen. Das heißt, das Rennen, auf das sich der ganze Fokus richtet. Ich sage aber jetzt schon mal, Hawaii ist definitiv nicht mein Rennen. Das ist mir viel zu heiß und ich als großer, doch relativ schwerer Athlet habe da schon dreimal sehr leiden müssen. Ich rechne mir da keine großen Chancen, auch in der Altersklasse nicht aus, aber möchte trotzdem eine gute Performance abliefern und vor allen Dingen das Rennen aufrechten Hauptes ohne großen Einbruch, das ist mein Hauptziel, absolvieren. Und deswegen ist das mein A-Rennen. Ich habe meine Saison so geplant, dass ich jetzt, ich sagte ja vorhin, dass mich dieses schlechte Wetter draußen gar nicht groß tangieren kann. Denn nächste Woche, Freitag, geht es erstmal für 2 Wochen nach Thailand zum Jürgen Zeck. Ich möchte da auf zwei weitere frühere Folgen hinweisen, auf denen ich über das Training in Thailand gesprochen habe. Zum Teil auch einmal eine Folge mit Jürgen als Gesprächspartner, die Jürgen Zeck nicht mehr kennen. Jürgen ist ein erfahrener alter Triathlon-Hase, Triathlon-Legende, muss man sagen. War der Überbiker schlechthin und hat wahrscheinlich die größte und meiste TV-Zeit auf Hawaii erleben können. Wahrscheinlich bis heute von allen Triathleten, weil er über fast eine Dekade lang immer den Radpart angeführt hat und dementsprechend auch vom Führungsfahrzeug gefilmt werden konnte. Und die Gruppe da in Thailand ist richtig super toll, also da freue ich mich tierisch drauf. Und einfach diesem extrem kalten und nassen, ekligen Winter zu entkommen. Wie gesagt, nichts gegen Schnee. Das war ja vor ein paar Wochen eigentlich ganz schön. Wobei die Lauferei extrem schwer gewesen ist, weil es unten drunter gefroren war. Aber jetzt draußen 1,5 Grad und leichter Schneeregen. Ich sag mal, schlimmer geht's kaum. Plus starker Wind. Das ist, glaube ich, das schlimmste Wetter überhaupt. Und Radfahren draußen ist da fast schon mal nicht möglich. Ja, und das wird 2 Wochen sein. Ich werde dann Anfang März, 8., 9. März wieder zurückkommen. Und dann hoffe ich mal drauf, dass hier auch so langsam das Wetter wieder besser wird, dass Radfahren auch draußen möglich ist und dass dann so wie früher dann ab April das Radfahren nach oben geschraubt wird und entsprechend die Radform dann sich manifestiert. Nächstes Jahr, einige wissen es von euch, die Insider hat Deutschland den Zuschlag bekommen, dass die Kurzdistanz, Sprintdistanz, das Sprintdistanzfinale der Weltmeisterschaft in Hamburg wieder zugelost wurde. Und in diesem Rahmen findet auch wieder die Mixed Team Relay statt, ein hochspannendes Event, ultra kurz, 300 Schwimmen, 7 Rad und 1 Laufen. Und das in der Kombination 2 Männer, 2 Frauen. Nächstes wechselt auch immer ab, wer der Starter ist. Dieses Jahr ist, glaube ich, der Starter der Mann. Nächstes Jahr in Hamburg wird wohl die erste Frau in Start gehen. Und auch als Altersklassenathlet muss man sich dafür qualifizieren. Da gibt es einen Quali-Modus, dass Rennen eingebracht werden müssen bis zu einem Tag X, der eine bestimmte Zeit vor dem Meldeschluss liegt und der Melderaum darf maximal 2 Jahre vor diesem Meldeschluss betragen, geht aber jetzt damit schon los und da ist so, dass diverse Rennen, also normale Triathlon-Rennen in der Altersklassenwertung, wenn man die gewinnt, gibt es 10 Punkte, wenn man Zweiter wird 9 Punkte, 8 Punkte, 7 etc. Und man kann maximal eben 10 Rennen einbringen. Landesmeisterschaften werden doppelt gewertet, Deutsche Meisterschaften 3-fach, Weltmeisterschaften 5-fach. Und da wird halt geschaut, dann am Meldezeitraum, wer die meisten Punkte hat. Und der darf halt bei dieser WM starten. Sodass ich jetzt meine Vorbereitung für die Langdistanz beginne, weil ich möchte ganz gerne Hamburg auch wiederum starten. Wir haben bereits sogar eine sehr gute, ich hoffe mal, eine Staffel mit guten Podiumschancen zusammengestellt. Und ich gehe jetzt so langsam auf Punktejagd und habe hier einige lokale Rennen im Plan, bei denen ich erhoffe, dass ich da die Altersklasse jeweils gewinnen kann und dementsprechend Punkte schon mal einfahren kann und das gleichzeitig auch nutze, um ein bisschen Speedtraining zu machen für die Aufgaben, die weiteren Aufgaben des Jahres. Und die weiteren Aufgaben des Jahres, die sehen so aus, dass es gibt für mich A, B und C Rennen und diese Vorbereitungsrennen, also das ist hier Feuchtwangen, Schweinfurt beispielsweise auch, Lauingen, das sind für mich C-Rennen, also Rennen, die eigentlich rein dem Training gelten. Und dann haben wir ein paar B-Rennen und diese B-Rennen, das erste eigentlich wichtige Rennen, was mir am Herzen liegt, ist der City Triathlon in Frankfurt über die Mitteldistanz, wo ich schon einige Male gestartet bin, auch schon auf dem Podium gewesen bin und da auch ein paar Punkte hoffentlich reinfahren kann. Und dann das zweite B-Rennen, das klingt fast ein bisschen arrogant, aber das ist die 73 WM in Nizza, für die ich letztes Jahr mir auch die Qualifikation holen konnte. Das ist für mich auch ein Vorbereitungsrennen. Ich werde den Fokus trotzdem auf Hawaii legen, der dann, wie gesagt, im Oktober stattfinden wird. Ja, so sieht meine Saisonplanung aus. Und direkt nach, also die Grundlagenausdauer, die läuft da jetzt schon seit Dezember, kann man sagen, locker seit November eigentlich auch schon. Ich hatte ja in der vorigen Ausgabe mal gesagt, dass ich eigentlich gar keine große Saisonpause eingelegt habe. Das stimmt nicht ganz, weil sich dann doch nach zwei Jahren ein bisschen Müdigkeit eingestellt hat und habe dann so im November ein, zwei Wochen ein bisschen lockerer gemacht, aber nichts getan. Und seitdem läuft das Training wieder an, auch in Verbindung mit Krafttraining, was mir sehr gut bekommt. Schwimmen läuft eigentlich ganz gut. Und ja, und dann wird im März zum ersten Mal eine Leistungsdiagnostik erfolgen, für die ich auch jetzt schon ausgeschrieben habe. Einige aus dem Umfeld werden auch daran teilnehmen. Übrigens sind noch Plätze frei. Wer Lust hat, kann sich gerne auch über meine E-Mail melden. Kostenpunkt ist 169 Euro für einen Laktatfeldtest mit allem, was dazugehört. Und ja, dann wollen wir mal sehen, wo wir stehen. Im Übrigen als kleine Zukunftsmusik, im Laufe des Jahres wird die Leistungsdiagnostik meiner Praxis durch eine Spirometrie noch ergänzt, um einfach so ein bisschen Einblick in den Energiestoffwechsel zu haben. Ich denke aber, dass für die reine Trainingssteuerung eine Laktatdiagnostik nicht nur ausreicht, sondern wahrscheinlich sogar zielführender ist. Die Spirometrie gibt aber noch weitere Hinweise und um das Training noch genauer einstellen zu können. Ich bin ja ganz großer Freund vom Laktatfeldtest, der dann gefolgt wird von einer Trainingseinstellung. Das heißt, bei einem Laktatstufentest ist es ja so, dass wir bestimmte Stufendauer haben und wir postulieren, dass die jeweilige Stufe für diese Intensität auf Dauer steht. Dem ist natürlich nicht so. Ihr wisst ja, wenn ihr gleiche Geschwindigkeit lauft beispielsweise, dass ihr ein Herzfrequenz-Shifting nach oben habt im Laufe der Zeit und oder die Geschwindigkeit leider nach unten geht oder wenn ihr im Rennrad losfahrt und nicht ganz bewusst am Anfang locker fahrt, dass dann die Leistung auch im Laufe der Zeit langsam nach unten geht. Und bei so einer Trainingseinstellung wird einfach eine Stunde in einer bestimmten Intensität gefahren und das wird dann einfach laktatmäßig nochmal überprüft, ob ihr dann auch am Ende noch oder auch nach auch mittendrin in dem richtigen Trainingsbereich seid. Wie, wo, was dann der Trainingsbereich ist und wie, wo trainiert wird, das ist jeweils die Philosophie desjenigen, der die Trainingspläne einfach schreibt. Ja, was kommt jetzt? Jetzt kommt ein ganz kleiner Einschub. Das ist für mich auch komplette Premiere. Und diese Premiere, die spiele ich hier euch gleich einfach mal ein. Denn immer wenn ihr dieses Geräusch hört, wird tatsächlich Werbung eingespielt. Und tatsächlich kommt heute zum ersten Mal mein erster Werbepartner ins Gespräch. Wie ihr wisst, ihr habt es ja gehört auch jetzt schon, hat sich Triathlon in den letzten Jahren richtig doch drastisch verändert. Wenn ich an früher denke, da sah eben die Saisonplanung komplett anders aus. Da war es wirklich so, dass im Winter viel geschwommen wurde, lange Laufeinheiten gemacht wurde und man hat mit einer magnetgebremsten Rolle, die in keinster Weise mehr mit den Rollen heutzutage mit den Smart-Trainern zu vergleichen ist, ja mehr schlecht als recht irgendein Training Indoor auf dem Rad gemacht. Und mittlerweile geht die Triathlon-Saison das ganze Jahr. Es gibt kaum jemanden, der nicht im Januar, Februar, März bereits in südliche Gefilde fährt und dort dem Frühling entgegenfährt oder auch im Winter auf das Crossbike geht oder auch im Winter eben draußen trainiert. Und wie man daraus sieht, Triathlon ist tatsächlich da eine komplette Ganzjahressportart geworden. Und jetzt kommt's. Klar, ihr wisst, um Sport, es gibt ja den schönen Spruch, es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung. Und um diesen Ganzjahressport ausüben zu können, braucht es halt einfach wirklich eine funktionsfähige Kleidung. Und da habe ich jetzt liebenswerterweise und auch glücklicherweise für mich einen neuen Kleidersponsor für mich gefunden. Das ist Dove Sportswear. Und ihr könnt mir glauben, ich mache jetzt Triathlon seit 1985. Da sind viele von euch noch gar nicht geboren worden. Und ich habe wirklich in dieser Zeit alle Arten von Klamotten ausprobiert. Ich möchte gar nicht die alten Marken aufzählen und habe auch viele, viele Fehlentwicklungen erlebt. Ich weiß, was es bedeutet, mit einem wunden Hintern, der fast schon blutig ist, im Trainingslager jeden Gullideckel zu spüren. Und ich habe im Laufe der Zeit einfach herausgefunden, wie wichtig es ist, dass Kleider und die Sportklamotten einfach funktionell sind und einfach auch zu mir passen und mir helfen und mich nicht behindern. Und da ist gerade Dove ein Unternehmen, was hier in Lauchheim positioniert ist. Und Dove finde ich ganz super, produziert in Europa und wird hier in Deutschland komplett entwickelt. Martin Dove, der Inhaber, ist ein sehr rühriger Mensch, der Informationen aufnimmt, am Material sitzt, immer wieder weiterentwickelt und mir auch da jetzt mal ein paar Dinge erzählt hat, worauf man wirklich bei Klamotten achten muss. Und ich war total beeindruckt, auch gerade von den Sitzpolstern im Radbereich. Ich wusste gar nicht, welche Wissenschaft man daraus treiben kann und wie weit welche Unterschiede es da auch gibt, auch qualitativ, ja. Auch, dass man seinen Hintern beispielsweise nicht unbedingt einfetten sollte, sondern dass die neuen Polster, die jetzt gerade bei Dove im Gebrauch sind, am besten eben funktionieren, wenn man sie ja einfach auf die nackte Haut trägt, sozusagen. Um die Philosophie so ein bisschen nachvollziehen zu können, empfehle ich euch ganz einfach mal auf YouTube. Ich werde euch da die auf den Shownotes auch den kleinen Link unten reingeben, mal anzusehen. Darüber spricht Martin, wie er so seine Firma sieht und wie es auch zu der Materialentwicklung gekommen ist. Und ja, einfach super gut. Es ist selbstverständlich, dass Dove High-End-Materialien verwendet. Und anders käme es für mich gar nicht in die Tüte, auf Deutsch gesagt. Denn ich kann nicht stundenweise mein Training absolvieren und dann Verluste erleiden durch schlechte Klamotten. Beeindruckt hat mich der Triathlon-Einteiler, der sich eigentlich anfühlt vom Material her wie so ein Swimsuit, so ein Sharkskin, sag ich mal, der extrem wasserabweisend ist und eine absolut geniale Passform hat. Und natürlich könnt ihr auch euch euren Namen irgendwo aufdrucken lassen. Ich lasse mir mein Logo sozusagen Doc Simsch auf den Hintern aufdrucken. Übrigens ganz kleines Anekdötchen, ich habe den Eindruck, seitdem ich da mit herumfahre und Doc Simpson drauf steht, ich bin ja doch hier so ein bisschen bekannt als Arzt, habe ich das Gefühl, dass die Autofahrer mich noch mehr respektieren und also kommt ganz gut rüber zu zeigen, wer eben auf dem Rad sitzt und dass da irgendwie keine anonyme Person da oben drauf ist. Wenn ihr mehr über Dove wissen wollt, die machen halt nicht nur Triathlon-Klamotten, sondern Radsport, Laufsport, Fußball, Workwear, Merchandising, dann schaut einfach auf die Homepage www.dove-sportswear.com. Auch da gebe ich euch nochmal einen Hinweis unten in den Shownotes. Jo, weiter geht's mit dem Podcast. Ich hatte euch erzählt, die Saisonplanung, Leistungsdiagnostik dann im März Und habe auch jetzt meine Ernährung etwas umgestellt. Und da mein Hinweis wirklich an alle, die Langdistanz dieses Jahr machen, schaut, dass ihr euch frühzeitig mit der Ernährung euch beschäftigt. Da möchte ich auch auf den früheren Podcast einfach mal hinweisen, wo es einfach um die Menge der Kohlenhydrate geht. Es geht halt nicht nur darum, möglichst viel Kohlenhydrate aufzunehmen, sondern in den Magen rein zu pumpen, sondern es muss natürlich auch verdaut werden und vor allen Dingen in den Stoffwechsel eingeschleust werden. Und es muss verträglich sein. Und da müsst ihr einfach wirklich, wie so schön heißt, train the gut, also trainiert den Magen-Darm-Trakt, fangt da möglichst früh an, euch an die jeweiligen Substanzen, Präparate zu gewöhnen. Ich bin jetzt umgeschwenkt auf eine andere Firma, eine deutsche Firma, die ohne Zusatzprodukte produziert. Namen sage ich jetzt nicht, weil ich von dir nicht gesponsert werde. Die erste Erfahrung war jetzt sehr gut gewesen. Habe mein Produkt, was ich in einer der vorderen Podcasts erwähnt habe, verlassen ein bisschen. Das war zwar super bekömmlich, aber ich hatte immer den Eindruck gehabt, so richtig kam es einfach nicht an. Und habe mich jetzt so ein bisschen breitschlagen lassen, das neue Produkt mal auszuprobieren und ja, mal sehen, was sich daraus entwickelt. Aber Ernährung, Verpflegung ist ein großer Meilenstein oder ein großer Baustein auf dem Ziel, Ironman erfolgreich zu finishen. In unserem Verein kam jetzt Diskussion los, was ist denn eigentlich mit Material, Fahrradmaterial und Sitzpositionsanalyse. Und da kann ich nur eins sagen, jawohl, haut rein, so viel wie geht. Ich bin jetzt kein Befürworter der Materialschlacht, aber überlegt mal, was ihr alles zeitlich in den Triathlon steckt. Und jetzt gehen wir davon aus, dass ihr etwas mehr verdient als der Stundenlohn hier in Deutschland, der Mindeststundenlohn ist. Jetzt gehen wir davon aus, ihr habt einen kleinen, sagen wir, einen mittleren Stundenlohn von 25 Euro und trainiert eben 500 bis 600 Stunden im Jahr, dann rechnet einfach mal aus, was ihr da allein an Trainingszeit, wenn ihr arbeiten würdet, verdient hättet. Und dann sind mal 100 Euro oder auch mal 1000 Euro für ein Teil, was ihr am Fahrrad habt und tagtäglich eure Freude habt, vielleicht doch gut investiert, sage ich jetzt mal so ganz dreist heraus. Und unterm Strich gibt's auch einen schönen Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal und kauft am Schluss teuer. Auch da haben wir im näheren Umfeld einige Erfahrungen gemacht. Leute, die sich dann plötzlich dann mehrere Fahrräder zugelegt haben, weil sie sich einfach nicht getraut haben, von vornherein auf eine Zeitmaschine zu setzen und. Die Liste lässt sich endlos fortsetzen. Und das Gleiche gilt natürlich auch, was nützt euch der beste Bock, wenn ihr euch nicht wohl drauf fühlt. Und deshalb ist eine Sitzpositionsanalyse sicherlich extrem sinnvoll. Auf der anderen Seite gibt es natürlich entsprechende Tutorials mit Möglichkeiten und Hinweisen, auf die ihr achten müsst. Also Höhe beispielsweise, Beugung und. Also da könnt ihr euch auch selbst etwas annähern. Aber es macht natürlich durchaus Sinn, sich an Profis zu wenden, die da jahrelange Erfahrung damit haben. Und ich kann nur sagen, das Gleiche gilt auch für die Sportmedizin. Es gilt für Leistungsdiagnostik. Schaut wirklich, dass ihr euch, oder von Coaches auch, ich bin immer so erstaunt, wer plötzlich alles am Coachen ist. Schaut bitte, dass ihr guckt, dass derjenige, der euch coacht, selbst, dass der von der Materie kommt und weiß, wovon er euch erzählt, dass der eine entsprechende Erfahrung habt, dass der Arzt, mit dem ihr arbeitet oder von dem ihr euch durchchecken lässt, dass der weiß, dass der die Anti-Doping-Richtlinien kennt, dass er weiß, wie die Sportart funktioniert, dass er mit euch die Sportart auch mitlebt. Denn es hat keinen Sinn, wenn er euch bei jedem Zipperlein gleich eine monatelange Pause verordnet. Geht da auch zu Profis, schaut wirklich, wer geht wohin. Laktatdiagnostik, über die Kriterien, müsst ihr einfach nochmal in den Podcast Laktatdiagnostik hier reinhören. Was für ein Material wird genommen, was für ein Analysegerät wird genommen, gibt es ein internes Fehlerprotokoll beispielsweise. Denn der alte Ingenieurspruch heißt, wer was misst, misst, misst. Ja? Es gibt tolle, super tolle, bunte Kurven, die ausgedruckt werden. die standardisiert sind. Da wird auf Return gedrückt und da kommen 7, 8 Seiten Auswertung raus, von denen er eigentlich 8,5 Seiten gleich die Tonne kloppen könnte, mehr oder weniger, und eine halbe Seite vielleicht zu gebrauchen ist. Schaut, dass es gibt die Möglichkeit, es werden manchmal Laktatkurven gefittet. Das heißt, die Messgenauigkeit ist so schlecht, dass die Werte gar nicht in eine Kurve zu bringen sind. Also rechnet das Auswerteprogramm eine E-Funktion drauf. Die Kurve sieht super toll harmonisch aus, aber entspricht in keinster Weise den Werten, die ihr gemessen habt. Und das Gleiche gilt eben auch für Sitzpositionsanalysen. Schaut wirklich auf Leute, die wissen, was sie tun. Meistens, wenn ihr mal rumhört, Erfahrungen, wer, wie, wo hat gute Erfahrungen gemacht, oder auch, was meistens doch auch hilft, wenn ihr seht, wer, welcher Profi irgendwo betreut wird, dann könnt ihr davon ausgehen, dass derjenige, der diesen Profi betreut, dass der doch dementsprechend das Know-how hat. Ich persönlich mache ich ein ganz kleines bisschen Werbung. Die darf ich hier machen, weil ich ja da nicht unterstützt werde finanziell. Ich gehe gern zum Lasse Ibert in Nähe von Nürnberg. Lasse betreut Spitzentriathleten, Kienle früher betreut, Laura Philipp betreut, war jetzt als Bike-Mechaniker mit Laura Philipp auf Hawaii. Und beim Lasse, da merkt man einfach, hey, das passt hinten und vorne, zumal er auch eigene Komponenten hat und entwickelt hat, Carbon-Parts, die er dann gleich mit einbauen kann, falls es dann dort notwendig ist. Ja, 36 Minuten, also der Podcast, der Plauder-Podcast geht so langsam ein bisschen zu Ende und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde diesmal nach Thailand kein Podcast-Equipment mitnehmen, obwohl es dort sicherlich sehr interessante Gesprächspartner gäbe. Ich wollte ja immer den Michi Rehlert schon mal dran kriegen, der ist ja permanent da unten, aber Michi hat sich komplett aus dem Social-Media-Wesen zurückgezogen. Und muss man so akzeptieren. Schade ist es, weil der hätte bestimmt auch extrem viel zu erzählen. Wenn ihr Fragen habt, sowohl zum Training, zum weiteren Podcast, zum Hinweise, Verbesserungen zum Podcast oder auch wissen wollt über meinen Sponsor, wie sieht's aus, dann schaut, wie gesagt, einfach nochmal unten in die Shownotes rein und dann werde ich auch versuchen, euch die E-Mails, soweit es geht, schnellstmöglich zu beantworten. Ich melde mich wieder so in 3 bis 4 Wochen, 4 Wochen wahrscheinlich eher. Und denk an euch, wenn ihr hier in der Kälte rumschwirrt. Ich werde Thailand genießen und melde mich dann zurück. Bleibt gesund, habt Spaß, habt euch lieb, heute am Valentinstag besonders. Und bis denne, tschüss.